Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results – Märkte aktuell. Mein Name ist Marietta Dorendorf und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Deutschland – im Spannungsfeld europäischer Geldpolitik. Eurozone – die Zinswende ist da, die Sorgen bleiben. USA – die Macht der wirtschaftlichen Eigendynamik. Türkei – ein fragiler Sieg der ökonomischen Vernunft. Hallo lieber Uli und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Lass uns gerne direkt beginnen. Während die Märkte noch die Entscheidung der Zentralbanken der letzten Woche verdauen, kommt aus dem Nahen Osten eine Nachricht, die alles verändert. Die USA und der Iran verkünden eine Vereinbarung. Lass uns gerne mit Deutschland beginnen. Die mit Spannung erwartete Zinserhöhung der EZB trifft auf eine deutsche Wirtschaft, die gerade erst versucht, Tritt zu fassen. Während die Inflationsrate langsam zurückgeht, zeigen Konjunkturdaten wie die Industrieproduktion eine anhaltende Schwäche. Die höheren Finanzierungskosten sind bereits eine reale Belastung für den investitionsintensiven Sektor. Auf der anderen Seite kommt just in diesem Moment eine Nachricht, die wie ein kleines Konjunkturprogramm wirkt. Eine mögliche Deeskalation im Iran-Konflikt, die den Ölpreis spürbar fallen lässt. Wir haben also zwei gegenläufige Effekte aktuell. Wir sehen in Deutschland eine historisch hohe Notwendigkeit für Investitionen in Infrastruktur, Energie und Digitalisierung, während die EZB bewusst das dafür nötige Kapital verteuert. Gleichzeitig sorgt der externe Schock der Entspannung im Nahen Osten für eine Entlastung bei den Energiekosten. Welcher dieser beiden Effekte schätzt du wie kurzfristig schwerer?
Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was wirklich an der Straße von Hormuz passiert. Natürlich hat es da heute zuerst mal positive Signale gegeben, auch an den Märkten insgesamt. Die ganze Inflation ist ein Stück weit, das Inflationsthema ein Stück weit ausgepreist worden. Die Ölpreise fallen, die Inflationserwartungen, die Erwartungen an die Notenbanken, die Zinsen und so weiter und so fort. Aber es gibt natürlich noch ein paar Konditionen und von daher müssen wir mal gucken, ob das Ganze denn dann hält. Man will sich ja in den nächsten Tagen in der Schweiz treffen und weitere Details vereinbaren, also Stichwort Atomprogramm. Der Iran hat offensichtlich jetzt auch 30 Tage Zeit, die Minen aus der Straße von Hormuz zu entfernen. Also Schiffsverkehr ist sicherlich nicht ad hoc und sofort möglich, sondern die Straße wird dann eben sukzessive geöffnet werden. So, deswegen werden die hohen Energiepreise uns noch eine Zeit lang belasten, zumal Europa ja auch stärker von den Gaspreisen abhängig ist und alle Welt weiß, dass die Gaslager leer sind und jetzt über den Sommer und in den Herbst hinein wieder aufgefüllt werden müssen. Deswegen werden die Gaspreise wahrscheinlich, wenn es da zu einer Einigung, tatsächlich zu einer dauerhaften Einigung kommt, auch sinken, aber wohl kaum auf das Niveau, was wir vorher gesehen haben. Also wir werden uns noch eine Zeit lang mit etwas höheren Preisen beschäftigen müssen. Und deswegen würden wir es auch nicht ausschließen, dass wir eine Inflationsrate von 4% über den Sommer sehen können. Und vor dem Hintergrund hat die Europäische Zentralbank, weil sie wahrscheinlich nicht in den gleichen Fehler in Anführungsstrichen hineinlaufen wollte, wie sie es 2022 bei Corona gemacht hat, schon mal vorsorglich die Zinsen erhöht. Tut es möglicherweise noch einmal, aber das wird sehr davon abhängen, wie es da jetzt an der Straße von Hormuz weitergeht. Und wird dann aller Voraussicht nach im Frühjahr, zweiten Quartal 2027 wieder den Rückwärtsgang einlegen. Also das ist sozusagen präventiv jetzt gemacht, damit wir hier keine hohen Inflationszahlen kriegen. Und auf mittlere Sicht sollten natürlich dann die Energiepreise senken, die Zinsen wieder zurückgenommen werden, die Investitionsprogramme wirklich, also die staatlichen Infrastruktur etc. dann tatsächlich greifen, sodass wir schon glauben, dass die Konjunktur, die ja in diesem Jahr deutlich nach unten korrigiert worden ist, im nächsten Jahr sich dann stärker beleben sollte.
Mit Blick auf die Eurozone, die Zinswende ist da, du hast es gerade schon gesagt, doch die Sorgen, die bleiben vielleicht erstmal. Die Europäische Zentralbank hat am 11. Juni vergangenen Donnerstag wie vom Markt erwartet gehandelt und die Leitzinsen erstmals seit 2023 um 25 Basispunkte angehoben. Dieser Schritt nach oben markiert eine geldpolitische Wende und ist die konsequente Reaktion auf eine Inflation, die sich als hartnäckiger erweist. als erhofft, befeuert durch hohe Energiepreise im Zuge des Nahostkonflikts. Nur wenige Tage später, jetzt heute Nacht, scheint sich einer der Haupttreiber durch diese Inflation, der hohe Ölpreis, durch die Entwicklung im Iran abzuschwächen. Die Zinserhöhung war bereits seit einigen Wochen eingepreist, aber sie kommt zu einer Zeit, in der die EZB ihre eigenen Wachstumsprognosen für 2026 auf nur 0,8% gesenkt hat. Wie bewertet die EZB dieses Spannungsfeld? Setzt sie bewusst eine kurzfristige Konjunkturdelle in Kauf, um ihr langfristiges Inflationsziel zu sichern? Wie schätzt du die Lage ein?
Ja, ich glaube, die Konjunkturdelle kommt weniger durch die Zinserhöhung als vielmehr durch die hohen Energiepreise und nicht nur die, sondern auch viele petrochemische Produkte, wenn sie denn überhaupt durch die Straße von Hormuz kommen, sind natürlich im Preis deutlich gestiegen. Die Projektion, also die Prognosen der Europäischen Zentralbank haben das Wachstum auch nur ein bisschen runtergenommen. Also wir reden hier tatsächlich über 0,1%. Die Europäische Zentralbank hat aber die Prognosen für die Inflation deutlich nach oben, also wirklich deutlich nach oben gesetzt, beispielsweise für dieses Jahr von 2,6 auf 3% und für nächstes Jahr von 2 auf 2,3%. Und sie wird wahrscheinlich nach ihren eigenen Erwartungen auch 2028 das Inflationsziel von 2% nicht erreichen, zumindest nicht in der Kerninflationsrate. Und insofern ist es natürlich nur konsequent, dass man jetzt schon mal ein Zeichen setzt, den Zins ein wenig erhöht. Und wie gesagt, sollte sich die ganze Lage dann beruhigen, dann wahrscheinlich in 2027 auch nach unten gehen. Also ich glaube, die Europäische Zentralbank sieht natürlich, dass das Wachstum betroffen ist, negativ durch diese Effekte in der Straße von Hormuz und möchte nicht, dass die Inflation eben in einer ähnlichen Weise wieder ansteigen könnte, wie wir das nach dem Energieschock infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine gesehen haben.
Danke für die Einschätzung. Es bleibt also weiterhin sehr spannend. Dann lass uns gerne einmal in Richtung USA blicken. Anders als die EZB sieht die Fed keinen Grund zur Eile, die Zinsen zu senken. Die US-Wirtschaft demonstriert damit eine beeindruckende Eigendynamik und diktiert die Regeln für ihre Geldpolitik ein Stück weit auch selbst. Weitgehend unbeeindruckt von den konjunkturellen Sorgen in anderen Teilen der Welt, die aktuell vorherrschen. Die Nachricht der Deeskalation im Nahen Osten trifft ohnehin schon auf eine robuste Wirtschaft. Für die US-Notenbank, die im Kampf gegen die letzte Meile der Inflation steckt, ist ein fallender Ölpreis doch ein willkommenes Geschenk. Ein niedriger Ölpreis wirkt in den USA wie eine indirekte Steuersenkung für die Verbraucher. Gibt das dem ohnehin schon starken US-Konsum einen weiteren Schub? Was ist deine Einschätzung?
Ja, der US-Konsum ist insgesamt ein wenig zweigeteilt, wenn man das so sagen darf. Also wir haben diejenigen, die recht ordentliche Einkommen haben, sichere Jobs, die auch weiterhin Geld ausgeben. Und dann gibt es natürlich eine ganze Menge andere Leute, die weniger Geld zur Verfügung haben und sich auch entsprechend zurückhalten müssen. Aber diejenigen, die es eben haben, konsumieren offensichtlich so viel, dass der Konsument insgesamt sehr gut, also als Aggregat sehr gut über die Runden kommt. Wir haben auch einen festen Arbeitsmarkt gesehen. Wir haben einige Stimmungsindikatoren, die positiv waren in den Vereinigten Staaten. Allen voran auch der University of Michigan Consumer Index, der wieder gestiegen ist. Aber, und das ist sozusagen dann die Kehrseite, die Inflation ist deutlich nach oben gegangen, hat zwar in der im normalen Verbraucherpreisindex die Erwartungen getroffen, aber ist eben angestiegen und vor allen Dingen sind die Produzentenpreise stark angestiegen. Hier haben wir drei Effekte, die wirken. Das eine ist der Zoll oder die Zölle, die eben auf die Produzentenpreise zuerst mal niederschlagen. Das zweite ist dann der Energiepreisschock über die Straße von Hormuz, der natürlich auch in den USA die Preise angehoben hat. Man sieht es ja immer an Tankstellen etc. auch dort. Und das dritte ist natürlich diese immensen Summen für die Infrastruktur künstliche Intelligenz, die ausgegeben werden und die Preise nicht nur für Chips, sondern eben auch für Strom etc. in die Höhe treiben. Und vor dem Hintergrund sieht man, dass die sogenannten Surprise-Indizes, also wo makroökonomische Daten verglichen werden, wie sind sie erwartet worden und wie sind sie reingekommen, in den USA sehr positiv ist. Also man überrascht positiv auf der makroökonomischen Seite. Aber wie gesagt, die Inflation ist ein Stück gestiegen. Der Arbeitsmarkt ist sehr robust und deswegen würde ich erwarten, dass die amerikanische Notenbank zuerst mal nichts unternehmen wird, dass sie die Situation beobachtet. Ich bin völlig bei dir. Der sollte es jetzt tatsächlich bei einer Einigung in der Straße von Hormuz und einer Wiedereröffnung bleiben, dann sind die Ölpreise sicherlich dazu angetan, auch die Gesamtinflationserwartungen wieder nach unten zu treiben. Und dann hat die amerikanische Notenbank möglicherweise in ein paar Monaten, vielleicht zum Jahreswechsel 2026, 2027, die Möglichkeit, die Zinsen zu senken. Aber im Moment spricht eigentlich wenig dafür. Es gibt kaum Spielraum, das zu tun. Nochmal, die Inflation ist relativ hoch, die Konjunktur ist robust. Also da gibt es im Moment wenig Grund, den Zins anzufassen.
Bleibt also spannend. Und da werden wir bestimmt die kommenden Folgen nochmal drauf zu sprechen kommen, inwiefern die Wirtschaft den positiven Energieschock gut verkraften kann und wie lange dann im Endeffekt die Fed die Zinsen auf dem Niveau hochhält. Zum Abschluss lass uns gerne einen Blick in die Türkei werfen. Dort hat die Zentralbank am 11. Juni ein wichtiges Zeichen der Unabhängigkeit gesetzt. Trotz erheblicher innenpolitischer Spannungen und Kapitalabflüsse, die die Devisenreserven belasteten, hielt sie den Leitzins erstmal stabil. Die Notenbank begründete dies mit ersten Erfolgen ihrer straffen Politik. Die wirtschaftliche Aktivität kühlt sich ab und die hartnäckige Kerninflation zeigt erste Anzeichen einer Abschwächung. Dies ist ein bemerkenswerter Versuch, einen datengetriebenen, teilweise auch orthodoxen geldpolitischen Kurs gegen politische Widerstände zu verteidigen. Die Entscheidung der Zentralbank hat an den Märkten kurzfristig für Vertrauen gesorgt. Aber wie nachhaltig ist diese neue gewonnene Glaubwürdigkeit? Der politische Druck im Land bleibt ja weiterhin hoch.
Ja, die Leistungsbilanzdefizite sind doch erheblich in der Türkei. Das hängt damit zusammen, dass man Energie eben in großem Maße importieren muss und die ist eben einfach teuer geworden. Und das hat dann die türkische Lira sehr stark unter Druck gesetzt, so stark sogar, dass die türkische Zentralbank Gold verkauft hat, um Liquidität zu schaffen, um damit die Währung ein Stück weit zu stabilisieren. So richtig gelungen ist ihr das in den letzten Tagen und Wochen nicht. Und das hat dann natürlich auch die Inflation getrieben, also schlichtweg die Importpreise, die hier für mit einer verfallenden Währung dann eben für höhere Preise sorgen. Und ja, die Inflation ist insgesamt immer noch viel zu hoch mit rund 33%. Und die Notenbank wird sicherlich in den nächsten Monaten auch darauf ein Auge haben, ob sich die türkische Lira stabilisiert. Das schafft man natürlich auch nicht mit Zinssenkungen. Und die Inflation kriegt man damit auch nicht in den Griff. Also ist sie im Moment on hold und wie gesagt, wird die Situation intensiv beeinflussen. Aber auch hier kann natürlich eine Einigung im Persischen Golf und der Straße von Hormuz für Entspannung sorgen. Aber ja, im Moment ist es eben einfach so, dass die Notenbank da mit Blick auf Inflation und auf Währung etwas zurückhaltend sein muss, was Zinssenkungen angeht.
Bedeutet die Deeskalation im Nachbarland Iran verbessert schon das gesamte Risikoprofil der Türkei, auch für ausländische Investoren? Wir sahen ja zuletzt Kapitalabflüsse aufgrund der politischen Unsicherheit. Die neue geopolitische Lage könnte nun also eine Trendwende einleiten. Und meinst du, könnte dies auch zu massiven Kapitalzuflüssen führen, die die türkische Lira dann in Zukunft wieder stabilisieren?
Also nochmal, wer Leistungsbilanzdefizite hat, also mehr Güter verbraucht und damit importiert, als er selbst produziert, muss sich zuerst mal das Geld leihen, um dieses überhaupt bezahlen zu können. Und das ist natürlich dann etwas, was auf der Türkei und auf der Lira lastet. Also die Türkei importiert im Moment Kapital, um beispielsweise davon Öl zu importieren und zu kaufen. Das ist nochmal keine besonders komfortable Situation, aber durch eine Stabilisierung der Ölpreise und der Energiepreise insgesamt ist es durchaus möglich, dass sich dieses Verhältnis wieder zugunsten der Türkei verschiebt und dass dann mehr Spielraum für die Notenbank vorhanden ist, die Zinsen wieder zu senken. Wie gesagt, eine wichtige Voraussetzung wäre sicherlich, dass die türkische Lira auch nachhaltig an Stabilität gewinnt. Es ist ja schon beeindruckend, wie sie in den letzten, ich würde mal sagen, 10 Jahren an Wert verloren hat.
Danke für deine Einschätzung. Wir sind schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Vielen Dank für deine Zeit und bis in 2 Wochen.
Sehr gerne, Marietta.